Wir hören heute Morgen in einen Text aus Johannes 12, Vers 20 bis 26. Die Überschrift in der Übersetzung, die mir vorliegt, heißt: Die Frucht des Sterbens. Das ist auch das Thema und bezieht sich auf den 24. Vers. Ich lese ab Vers 20. Es waren aber einige Hellenen unter denen, die hinaufstiegen, auf dass sie auf dem Fest anbeteten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und fragten ihn bittend und sagten: Herr, wir wollen Jesus sehen. Hier muss ich mal einen Augenblick stillhalten. Das ist ein wunderschöner Wunsch, den die ausgesprochen haben. So möge es auch uns gehen, dass wir immer wieder zusammenkommen, um den Herrn Jesus zu sehen und in seine Herrlichkeit hineinzuschauen. Eine Bitte von 5 Worten: Herr, wir wollen Jesus sehen. Möge das uns begleiten. Weiter, Vers 22. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Es kommen Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und sagt: Die Stunde ist gekommen, auf dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Amen, Amen, ich sage euch. Wenn das Korn des Getreides nicht hinein in die Erde fallen stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht. Der seine Seele wie ein Freund liebt, verliert sie. Und der seine Seele in diesem Kosmos hasst, wird sie hinein in äonisches Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn wertschätzen.
Ja, ich bin ja überrascht. Gell? Wir haben die Verse ja gehört, Johannes Kapitel 12 heute Morgen. Es war ja nicht abgesprochen, aber es sind genau die Verse, um die es geht. Und so wirkt der Geist oft, weil ich habe dem Reinhold das gar nicht verraten. Gell? Ich habe ihm nur den Vers 24 gesagt und er hat genau die Verse gelesen, um die es heute geht. Und ja, erkennen wir, wenn es um das Thema geht, die Frucht des Sterbens, dass diese Aussage Jesu eingebettet ist in weitere 4 interessante Aspekte. Und ich möchte die mal der Reihe nach aufzählen und wir werden dann sehen, wie das miteinander in Verbindung steht. Das heißt, der Grundgedanke ist immer, bei allem, was wir heute besprechen, das Korn muss in die Erde fallen, damit es Frucht trägt. Das wissen wir alle. Wir sind ja etliche Hobbygärtner hier und wenn das Korn nicht in die Erde fällt, bleibt es allein. Und das hat Jesus ja hier gesagt. Und diese anderen 4 Punkte, die damit in Verbindung stehen, da wäre der erste zum Beispiel, wie er hier im Vers 23 ja vorher sagt, redet er von seiner Stunde. Die Stunde ist gekommen. Und wir müssen uns mal ein paar solcher Stunden angucken mit dem Hinweis auf das Ziel dieser Stunde, auf das heilsgeschichtliche Ziel dieser Stunde des Herrn. Das zweite ist eben der Vers 24, dass das Korn in die Erde fällt. Und dann geht es weiter und er sagt, wer seine Seele liebt, wird sie verlieren. Auch das hat mit dem Thema zu tun, dass das Korn in die Erde fällt. Die Frage ist ja, wie ist unsere Einstellung, unsere persönliche Einstellung zu dieser Tatsache? Gibt es vielleicht auch Ausnahmen in diesem Thema, das Korn muss in die Erde fallen, in Verbindung mit dem Lieben der Seele? Ist auch interessant. Dann geht es um Nachfolge Jesu. Da sind wir jetzt Nachfolger Jesu. Manche sagen ja, Söhne sind keine Nachfolger. Muss man auch mal drüber nachdenken. Und was hat das mit dem Korn zu tun, das in die Erde fällt? Und zuletzt, im letzten Gedanken, der 5. Punkt, Das ist ja das besonders Tröstliche eigentlich auch für uns, dass hier der Jesus selber zugibt, man sehen kann, dass er ein Mensch ist mit Gefühlen. Gell? Da ist noch ein Stuhl, da kannst du sagen, nee, okay, bitte, wir haben auch hier noch Platz. Gell? Wer macht euch den Stuhl, kannst du da stehen lassen, hier sind schon Stühle. Setz dich da her und dann kann man besser hören. Da. Neben meiner Frau ist ein besonders schöner Platz da. Okay. Gut, also diese fünf Punkte, um die es heute geht, die werden wir merken, dass das auch für uns ganz persönlich ein Zuspruch ist oder ein Trost, dass wir wissen, dass das Fallen des Kornes in die Erde ist was ganz Besonderes. Und damit möchte ich jetzt auch gleich beginnen, weil auch hier der Christus sozusagen das Zentrum dieses Denkens ist. Wie fällt das Korn in die Erde? Wie wird der Sohn verherrlicht durch diesen Vorgang? Wenn es um die Verherrlichung des Sohnes Gottes geht, dann erkennen wir hier ganz deutlich, dass seine Wunder und Zeichen, die er getan hat in seinem irdischen Dienst, ja ein Beweis für diese Herrlichkeitsdarstellung sind. Ich erinnere an, wir sind hier im Kapitel 12 bei Johannes, ich erinnere an das Kapitel 11, die Auferweckung des Lazarus. Und in die Auferweckung des Lazarus, da sagt Jesus doch zu seinen Lernenden, sie waren ja 170 Kilometer weg von Bethanien, da sagt er zu ihnen, diese Krankheit, also das erfahren hat, diese Krankheit, nämlich die des Lazarus oder seine Schwachheit, ist nicht zum Tod, sondern sie ist dafür da, die Herrlichkeit Gottes deutlich zu machen oder bekannt zu machen oder kundzutun, zu offenbaren. Das heißt also auch, die Schwachheiten des Menschen in Verbindung mit dem Wirken Gottes sind eine Darstellung der Herrlichkeit Gottes. Ja, wenn ich das so lese und das klingt alles so vielleicht für einen Ungläubigen negativ, sterben, krank sein. Und wenn ich dann lese in Verbindung mit diesen Gedanken hier, dass ja hier gesagt wird, dadurch wird die Herrlichkeit Gottes deutlich, dann muss ich da mal an mein Leben denken und sagen, für mich sind also auch Schwachheiten, Krankheiten oder schlimme Dinge, die mir vielleicht nicht gefallen, dazu da, dass die Herrlichkeit Gottes deutlich wird. Das heißt, er wirkt auch in deinem Leben, da du ein Glaubender bist, so, dass andere Menschen seine Herrlichkeit erkennen können. Und das sollten wir ein wenig bedenken. Ich sage das auch zu mir, wir sind ganz schnell bereit zu jammern, gell? Und zu sagen, ja, warum geht es mir so schlecht und den anderen nicht, gell? Warum bin ich gerade jetzt betroffen davon? Es ist das Handeln Gottes so oder so. Und wenn wir hier an den Zeitpunkt auch denken, zu dem das gesagt wurde. Es war ja kurz vor dem letzten Passa des Herrn, kurz vor seiner Hinauflösung, kurz vor seinem zum Vater gehen. Da erkennen wir, dass es hier um den wichtigsten Schritt in der Heilsgeschichte gegangen ist, der nämlich die Grundlage für die Rechtfertigung Gottes gelegt hat, dass er überhaupt in der Lage ist, alles zum Ziel zu führen. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn Gott sowieso alles in seine Herrlichkeit führt, hätte Jesus ja nicht sterben brauchen. Und hier sehen wir, dass das ein ganz großer Denkfehler ist, weil gerade weil Gott alles zurückführt in seine Herrlichkeit, musste Christus dafür bezahlen. Es brauchte die Erlösung, die Vorkehrung des Freikaufes, sonst wäre Gott ungerecht gewesen, das zu machen. Und der Apostel Paulus hat das natürlich auch verstanden. Er war ja geistgeleitet, keine Frage. Und in 2. Korinther 5, im Vers 19, sagt er ja, von Golgatha, sagt Paulus, Gott war in Christus auf Golgatha und hat den ganzen Kosmos für sich geändert, verändert. Das heißt, Gott hat das für sich gemacht. Er hat es gebraucht, um gerecht sein zu können. Und deswegen ist Gott auf Golgatha gestorben. weiß, die Leute sagen ja landläufig, Gott kann nicht sterben, gell? Ja, natürlich kann Gott nicht sterben oder Engel können nicht sterben, ja klar, aber welche Ausnahme gibt es denn? Wir haben hier schon im Thema Auferstehung darüber gesprochen. Engel werden Mensch, um sterben zu können. Gott wurde Mensch, um sterben zu können. Das heißt, dieser Vorgang ist sowas Faszinierendes, entzieht sich natürlich unserem Totalverständnis völlig, ist klar. Aber nehmen wir es einfach zur Kenntnis, wenn das Wort sagt, Gott war in Christus auf Golgatha. Das steht geschrieben. Und deswegen kann ich sagen, Gott ist gestorben. Dort ist seine Herrlichkeit deutlich geworden. Und das nennt Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17. Vorher wieder, Vater, die Stunde ist gekommen. Die Stunde ist gekommen, wo der Sohn des Menschen verherrlicht wird, wie hier Kapitel 12, 23. Und da kannst du jetzt durch die ganze Bibel gehen, Altes, Neues Testament, die Wunder Gottes betrachten. Ich will mich auf den Johannes beschränken, weil das ist ja hier mein Thema eigentlich, das Johannesevangelium. Und da kannst du anfangen, Kapitel 2, und dann siehst du sein erstes Wunder in Kana. Was hat er gemacht? Er hat Wasser in Wein verwandelt. Ja, sagst du vielleicht, keine große Sache. Moment. Das waren 6 Steinkrüge. Und da hatte jeder ungefähr 300 Liter. Gell? 3 mal 6 ist 18. Sind wie viel? 1800 Liter Wein. Meine liebe Zeit. Wie viele Hochzeiten kann man da feiern mit? Gell? Davon abgesehen. Wie wird hier die Herrlichkeit des Christus oder seine Stunde deutlich? Das sagt zu seiner Mutter. Seine Mutter kommt und sagt, die haben keinen Wein mehr. Und da sagt er zu ihm, was habe ich mit dir zu tun? Gell? Sagt er zu seiner Mutter. Ist ganz kurz im Griechischen. Was mir dir? Gell? Was mir dir? Das müssen wir ausfüllen, damit wir das verstehen. Also was ist mit mir und dir? Was habe ich mit dir zu schaffen in dieser Sache? Da sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht eingetroffen. Jetzt sagt der normale Bibelleser natürlich, ja klar, die Stunde, den Wein jetzt, das Wasser in Wein zu verwandeln, war noch nicht gekommen. Vordergründig sieht das auch so aus. Aber wenn wir heilsgeschichtlich denken, worum ging es denn dabei? Wasser, was war das für ein Wasser? Das waren Reinigungskrüge. Da wurden die Geräte gereinigt. Ich sage ganz so einfach das Spülwasser. Gell? Also in unserem Begriff heute. Da wurden die Geräte gereinigt. Und genau das Wasser nimmt Jesus und macht Wein daraus. Kriegst du da einen heilsgeschichtlichen Kick irgendwie? Nämlich das alte, die alte Reinigungszeremonie, der alte Bund. Wurde ersetzt durch was völlig Neues. Er ist in der Weinstock. Er sind die Reben. Also hier hat Jesus ein Zeichen gesetzt. Das Gesetz ist vorbei. Meine Stunde, wenn die kommt, jetzt ist meine Stunde noch nicht da, aber wenn die kommt, nämlich auf Golgatha, dann passiert genau das in Wirklichkeit. Dann ist das Reinigungsgesetz erledigt. Dann gibt es neuen Wein. Dann wird der Weinstock, der Christus mit seinen Reben, wird der Heilsträger sein. Und ich denke, das ist ein Zeichen, die Herrlichkeit Gottes deutlich zu machen mit seiner Stunde, die hier beim Wein, Wasser in Wein verwandeln, natürlich noch nicht da war. Etwas später in Johannes 7 geht er zum Laubhüttenfest hinauf und lehrt dort. Jesus lehrt im Tempel. Er lehrt im Tempel. Dinge, wo die Geistlichen der damaligen Zeit empört waren. Und dann sagt uns die Bibel hier in Johannes 7, Vers 30, nicht einer legte Hand an ihn, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Und das ist auch so ein Punkt. Das ist später dann, ein paar Tage später, hat er dasselbe nochmal gemacht. Da saß er am Schatzkasten im Tempel und hat gelehrt. Und da heißt auch wieder, nicht einer nahm ihn fest, dass seine Stunde noch nicht gekommen war. Daran siehst du doch, seine Stunde musste kommen. Vorher konnte er, ich sage es mit meinen Worten, lehren, was er wollte. Und wenn die noch so empört gewesen sind, es hätte ihnen nicht genutzt, weil seine Stunde noch nicht da war. Was lernen wir denn daraus? Für mich ist das doch hochinteressant, weil ich heute für mich sagen kann, und du hoffentlich für dich auch, Solange meine Stunde noch nicht gekommen ist, kann ich das Wort verkünden, egal was die Leute dazu sagen. Wir können wortgemäß verkünden, uns wird niemand was anhaben, bis unsere Stunde gekommen ist. Und wenn unsere Stunde kommt, ich übertreibe jetzt, weil wir vielleicht hier eine europäische Gesetzesordnung haben, die mir nicht mehr gestattet, über Jesus zu reden, und ich mache es trotzdem, und dann kommt meine Stunde vielleicht und ich muss ins Gefängnis oder wie auch immer, oder ich werde von irgendwelchen Religionsfanatikern umgebracht, dann hat Gott das für diese Stunde gesetzt. Aber ich muss mir heute keine Gedanken darüber machen, rede ich jetzt über Jesus oder rede ich nicht über Jesus. Solange meine Stunde, meine persönliche Stunde nicht gekommen ist, immer raus damit, ja? Weil Gott setzt den Zeitpunkt. Gott setzt den Zeitpunkt, wenn diese Stunde kommt. Und das lerne ich hier an Jesus. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Seine Stunde war Golgatha, das Opfer, das Aufnehmen aller Verfehlungen oder Sünden der ganzen Welt. Und solange diese Stunde nicht gekommen war, hat ihm niemand was anhaben können. Und das, denke ich, ist auch für uns ein Trost, das zu wissen. Er hat dann im Kapitel 13 noch so eine Gelegenheit, vor dem Passafest zur Fußwaschung, das hängt alles zusammen, da sagt er vor dem Fest, da sagt Johannes hier im Kapitel 13, Vers 1, vor dem Fest des Passafest, als Jesus wahrgenommen hatte, dass seine Stunde gekommen war und er weiter schreiten würde hin zum Vater, da liebte er sie und der Judas ging hinaus und während dem Passamahl, seinem letzten. Und da sehen wir hier, jetzt hat er gewusst, diese Stunde ist gekommen. Und wenn seine Stunde gekommen ist, war er bereit, das, was der Vater ihm aufgetragen hat, auch zu vollenden. Und deswegen in seinem Gebet dann im Kapitel 17 Johannes sagt er, ja, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche jetzt deinen Sohn. Jetzt war die Stunde gekommen, wo das Korn in die Erde fallen sollte und Christus auf Golgatha starb. Dazwischen haben wir noch, das berichtet Johannes jetzt nicht, das müssen wir bei Markus nachlesen, dieses Gebet in Gethsemane, wo es ja scheinbar so klingt, als hätte Jesus alles vergessen, was er vorher gelehrt hat. Denn da berichtet uns Markus im Kapitel 14, 35, Jesus betete auf das, wenn es möglich ist, die Stunde an ihm vorbeigehe. Und wir wissen inzwischen aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift, glaube ich, zu wissen, wenn wir das Recht betrachten, dass er ja Anfechtungen hatte durch die Finsternismächte, kurz vor seiner Hinrichtung auf Golgatha, kurz bevor das Korn in die Erde fallen sollte, und dass er deswegen Hilfe brauchte, denn die Engel kamen ihm zu Hilfe. Und Lukas berichtet in Kapitel 22, 44 ja davon, das kennen eigentlich alle, dass sein Schweiß wie Blut tropfen wurde. Gell? Und da wundern sich alle, wie geht sowas. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, hier steht im Griechischen das Wort Thrombos. Was Thrombose ist, wissen wir, gell? Meisten hoffentlich. Eine Thrombose ist, wenn das Blut verklumpt, also Blutgerinnsel. Und hier sagt Lukas, sein Schweiß war wie geronnenes des Blutes, Thrombos des Blutes. Gell? Das heißt also nicht, der Schweiß war Blut, sondern er war geronnen. Das heißt, er hat so eine Hitze entwickelt, dass sein Schweiß wie eine Kruste gewesen ist, offensichtlich. Das lerne ich daraus. Also ich muss mir nicht vorstellen, dass Jesus beim Beten geblutet hat. Gell? Weil es geht hier um das Thrombos, um das Geronnene. Der Schweiß war wie das Geronnene des Blutes, nämlich fest. Er war nicht flüssig, sondern fest. Darum geht's. Aber das nur nebenbei. Also, und deswegen diese Stunde hier, oder die heilsgeschichtliche Stunde, die war ihm klar. Ihm ging es hier einzig allein um den Moment der Verführung oder der Anfechtung durch die Finsternismächte. Und deswegen ist die Stunde und das Korn immer auf Christus zu beziehen. Und deswegen der Vers, der das Zentrum des Wortdienstes auf heute Morgen ist, Vers 24. Wir haben ihn schon gehört in der Einleitung, wo er sagt, Amen, Amen. Das ist immer was ganz Wichtiges, das Doppel-Amen. Er leitet einen neuen, wichtigen Gedanken ein und sagt, ich sage euch, wenn das Korn des Getreides nicht hinein in die Erde fallend stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, trägt es viel Frucht. Ja, das ist eine heilsgeschichtliche Aussicht. Wer Heilsgeschichte kennt, der kann hier jubeln, gell? Da weißt du, wenn das Korn, was ist denn das Korn? Das Korn mit Betonung, gell, ist Jesus. Das entscheidende Korn ist Jesus, was in die Erde fällt. Er hat auch schon in Matthäus 13 in seinen Gleichnissen über das Wort als Korn gesprochen, hat gesagt, das bringt 160 oder 30 Mal Frucht. Und wir wissen aus seinen anderen Erzählungen, seiner irdischen Lebensgeschichte, dass er gelehrt hat, dass es nötig ist, für ihn zu leiden, dass er sterben muss, dass er auferstehen muss. Das war immer sein Thema. Er hat immer auf diesen heilsgeschichtlichen Zeitpunkt hingedeutet, an dem das Korn in die Erde fallen sollte. Und wenn ich im Alten Bund gucke, Jesaja 53, Psalm 22, sind ja die bekannten Stellen, wo auf seinen Leidensweg hingewiesen wird, war immer klar, diese Drängnisse gehören dazu, damit dieses Korn, dieses entscheidende Korn Christus, die Frucht bringen kann, die heilsgeschichtlich notwendig war. Eine Riesenernte, nämlich die ganze Schöpfung wird geerntet aufgrund dieses einen Kornes. Und ja, da kannst du nur Halleluja schreien, wenn du das verstanden hast. Und wir sind jetzt hier nicht in einer extrem charismatischen Versammlung, davon abgesehen. Aber innerlich, gell, ist das auch ein Grund zum Jubeln, zu sagen, ja, hier wird Heilsgeschichte pur dargestellt. Und der Hebräerbrief schreibt ja auch davon, wenn der sagen kann im Kapitel 2, Vers 10, dieser Christus musste durch Leiden vollendet werden. Das gehört also dazu. Und da sind wir wieder bei uns. Gell? Ist ja einer, der nichts zu leiden hat. Ich sehe keine Hand. Gell? Also auch unsere Leiden, unsere Drängnisse, die wir alle irgendwo haben, gehören doch dazu. Wenn ich glaube, dass Jesus der Retter ist und ich Teil von ihm bin, muss ich wissen, wie Paulus sagt, Kolosser 1, 24, wir vervollständigen die Drängnisse am Leib des Christus. Willst du das ablehnen? Dann gehörst du auch nicht dazu.
Ich euch nicht.
Also wir wissen, unsere Leiden, unsere Drängnisse sind Teil von ihm. Und wenn das Korn in die Erde fällt, oder weil das Korn in die Erde gefallen ist, heilsgeschichtlich denkend, hat er dafür die Voraussetzung geschaffen, dass Gott das alles in Herrlichkeit verwandeln kann. Und deswegen kann Paulus sagen, das Geringe, was wir jetzt leiden, er sagt auch noch gering, das Geringe, was wir jetzt leiden, wirkt ein Vielfaches an Herrlichkeit. Und da müssen wir mal ein wenig dran denken, wenn es uns mal dreckig geht, dass wir wissen, auch diese schwierige Zeit, in der wir leben, wird in Herrlichkeit verwandelt. Gott ist ein Erstatter. Und wenn jemand mehr leiden musste als ein anderer, wird er auch mehr Herrlichkeit empfangen, weil Gott ein Gott des Maßes ist. Das sind alles Dinge, die sind eigentlich so klar. Und trotzdem fangen wir immer wieder an zu jammern. Gell? Ich schließe mich mit ein, ich bin da nicht ausgenommen von. Keiner soll denken, ich wäre hier vollendet in diesen Dingen. Weit gefehlt. Gell? Frau meine Frau, ich kann auch jammern. Gell? Ein Text von Paulus, der uns noch wichtig hier ist, in Verbindung mit diesem Korn, 1. Korinther 15, das ist sein Auferstehungskapitel, von dem er da redet, dass die Vollendung des Lebens wird geschildert. Und ab Vers 35 ist interessant, wie er hier dieses Korn, das in die Erde fällt und was dann passiert, beschreibt. Er sagt hier, doch wird jemand sagen, wie werden die Gestorbenen erweckt? In was für einem Leib aber kommen sie? Du Unbesonnener, was du sähst, wird nicht lebend gemacht, wenn es nicht zuvor sterbe. Und was du sähst nicht den Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, zum Beispiel Getreide oder eines der übrigen. Gott aber gibt ihm einen Leib. Welchen? Ja, so wie er will. Und einem jeden der Samen den eigenen Leib. Also was heißt das? Ich komme nur zum Fruchttragen und zum Leben durch Sterben. Und wenn jetzt jemand ganz clever ist in heilsgeschichtlichem Denken und jetzt seine Bibel gut kennt, dann müsste er gleich sagen, Moment, da gibt es noch eine Ausnahme. Im gleichen Kapitel, im Vers 51, sagt doch Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, Synonym für sterben, wir werden aber alle verändert werden. Merkst du was? Es gibt eine Ausnahme. Es gibt eine Ausnahme der Regel, dass nur durch Sterben man zum Leben kommt, wenn man Teil des Christusleibes ist und dann lebt, wenn die Zeit der Entrückung ist. Weil da sagt Paulus, und das sehen wir in 1. Thessalonicher 4 ja wieder, in dieser Entrückungsschilderung, weil dann die dann Lebenden gleich verwandelt werden. Das heißt, da musst du nicht sterben. Gell? Also dieses Nicht-Sterben brauchen ist diesen Leibesgliedern vorbehalten, die zur Zeit der Entrückung Lebende sind. Werden nicht viele sein, vermutlich. Gell? Also die meisten werden sterben. Wenn die Entrückung heute wäre, wären wir diejenigen, die diese Lebenden wären, die nicht sterben bräuchten. Aber da draußen lerne ich noch etwas. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der ganz wichtig ist. Nämlich Paulus spricht in Römer 8, 7 auch schon davon, dass das Gesetz, als das Gesetz kam, er plötzlich gemerkt hat, dass er ein Verfehler, ein Sünder ist. Plötzlich war er belastet von seinen Sünden und er hat gejammert und er sagt dann im Kapitel 7, das, was ich tun will, tue ich nicht, sondern das, was ich nicht tun will, das tue ich. Das Gesetz führt mich in den Tod und ich bin im Tod jetzt versklavt unter dem Gesetz, also er meint das Religionsgesetz. Und das heißt also, Religionsgesetze oder diejenigen, die Religionsgesetze befolgen oder sich darunter stellen, werden in den Tod geführt. Und wenn du bisher mitgekommen bist, weißt du jetzt, wenn einer stirbt, ist es der Weg ins Leben. Das heißt also, das Gesetz, das ursprünglich gemacht war, um ins Leben zu führen, und der Hebräerbriefschreiber aber sagt, es war zu schwach wegen dem Fleisch, nämlich dem Fleisch der Menschen, die es befolgen sollten und es nicht konnten. Deswegen ist Jesus gekommen, hat das Gesetz erfüllt. Da siehst du doch, das Gesetz führt zwar in den Tod, ins Sterben, aber damit auch ins Leben. Also hat auch das Gesetz doch das Ziel, so oder so ins Leben zu führen. Es konnte die Menschen nicht durch seine Anweisungen ins Leben führen, das ist klar. Da hat nur Jesus der Einzige das erfüllt. Er hat das Gesetz vervollständigt nach Römer 13, 10, weil er ist die Liebe. Die Liebe vervollständigt das Gesetz. Also einer hat es gemacht. Und deswegen ist wichtig, gell, wenn heute jemand meint, er muss einem Religionsgesetz folgen, egal welchem, ob es das Alttestamentliche ist oder ein Kirchengesetz oder was es sonst geben mag, Religionsgesetze bis hinein in andere Religionen, Buddhismus, Islamismus und so weiter. Wer Religionsgesetzen folgt oder folgen muss, worum auch immer, ist gezwungen zu sterben. Der wird nie zu dieser Ausnahme gehören, die bei der Entrückung nicht sterben muss. Er muss sterben und damit kommt er ins Leben. Das heißt also, alle, die Religionsgesetzen treu sind oder dienen, müssen sterben. Und damit hat Gott hier einen Maßstab gesetzt, nämlich den Maßstab, er fällt in die Erde, stirbt und hat dann die Frucht nach seinem Gericht. Ja. Also ich sag mal, vom Ziel aus betrachtet, ist eigentlich egal, welchen Weg du gehst. Schwierig ist es nur, wer diesen Weg gehen muss, wenn es um Erziehungsmaßnahmen geht. Also deswegen ist unser Aufruf eigentlich, den wir den Menschen sagen müssten, glaube lieber heute an Jesus, gell? Lass dich von ihm überzeugen, dann sparst du dir die vielen Erziehungsmaßnahmen, die dazwischen liegen, bis du durch Sterben und Zurechtbringen ins Leben kommst. Und das kann bei manchen lange dauern. Ich erinnere an die Enthüllung, Offenbarung meist genannt, wo wir ja auch diese Gerichte besprochen haben, schon besonders im Hauskreis, dass man sieht, das kann noch tausende von Jahren gehen, gell, bis zum Weißen Thron und danach vom neuen Jerusalem. Also klar, lass dich heute von Jesus überzeugen. Jesus ist der Retter des ganzen Kosmos. Lass dich von ihm überzeugen und du wirst, wenn du stirbst, leben. Und das ist doch was Großartiges, gell, dass wir das den Menschen sagen können. Du merkst also, es hängt alles mit diesem Korn zusammen, was in die Erde fällt. Und jetzt sagt er hier Jesus noch was in Vers 25 und sagt, ich muss auch dazu sagen, er ist ja auf das Bitten der Lernenden überhaupt nicht eingegangen. Der Andreas und der Philippus, die hatten noch ein paar Hellenen dabei, wird meist Griechen gesagt, ein paar Hellenen dabei. Und die wollten Jesus sehen, Reinhold hat es ja vorhin erzählt. Und er geht da gar nicht drauf ein, sondern macht gleich Lehrpunkte, gell? Da würden wir heute sagen, ja, du musst doch die Leute da abholen, wo die stehen, gell? Und nicht schon wieder hochtrabende Lehrpunkte verkünden. Da meine ich, machen wir einen Denkfehler. Denn die Menschen, die dem Wort zugeordnet sind, die bekommen einen Impuls, eine Information, wo es dann heißt, davon will ich mehr wissen. Die dem Wort nicht zugeordnet sind, die gehen sowieso weg. Ob du die da abholst oder nicht abholst, spielt überhaupt keine Rolle. Natürlich sind wir bestrebt, so deutlich wie möglich zu reden, das ist ja keine Frage. Aber meidet nicht die extremen, heilsgeschichtlichen, wichtigen Dinge, die müssen gesagt werden, egal ob es einer versteht oder nicht. Und jetzt sagt Jesus hier in diesem Zusammenhang, der seine Seele wie einen Freund liebt, verliert sie. Und der seine Seele in diesem Kosmos hasst, wird sie hinein in ihr ewiges Leben bewahren. Was hat das damit zu tun? Ist eigentlich ganz einfach. Er hat ja schon in Matthäus Kapitel 10 mal darüber geredet. Er hat gesagt, wer seine Seele findet, das heißt liebt, eben wie hier im Johannes 12, der wird sie einbüßen. Und wer sie jetzt einbüßt, wird sie gewinnen oder wiederbekommen. Jetzt denk mal an dein eigenes Leben. Denk mal an dein eigenes Leben. Ist in deinem Leben keine Verführung gewesen, irgendwelcher Art? Hat deine Seele niemals Ansprüche angemeldet nach Genugtuung? Jetzt möchte ich mal schöne Musik hören oder jetzt möchte ich mal Hurerei begehen. Ich nenne mal zwei Extreme, gell? Beides seelische Vorgänge. Ist ja nie irgendwann in deinem Leben was passiert, wo du sagst, eigentlich dürfte ich das ja gar nicht, aber ich möchte so gerne. Also ganz im Inneren, ich habe mal einen Prediger gehört, der ganz freimütig gesagt hat, ich habe auch schon an Ehebruch gedacht. Gell? Hast du das vielleicht auch schon mal? Musst du es ja jetzt nicht zugeben. Gell? Also ganz im Inneren, hat es irgendwelche Dinge in deinem Leben gegeben, wo du sagst, meine Seele hatte den Wunsch, nach Entspannung dieser oder jener Art. Luther hat mal gesagt, dass die Spatzen über meinen Kopf liegen, das kann ich nicht verhindern. Aber dass die Nester auf meinem Kopf waren, das schon, gell? Und da bin ich ganz bei Paulus, Galater 5, Vers 16. Paulus hat in Galater 5, Vers 16 das Rezept verraten oder den Leitfaden, wenn es um solche Dinge geht. Weil er hat gesagt, der im Geist wandelt, wird die Begierde des Fleisches nicht vollendigen. Das ist wieder das komische Wort, gell, Heinz, was nicht im Duden steht. Aber es ist wichtig, der Griech unterscheidet zwischen vollenden und es besteht weiter und zwischen vollenden und es ist nicht mehr da. Und das ist leider in unserer deutschen Sprache nicht vorgesehen, das müssen wir umschreiben. Also hier geht es darum, dass etwas vollendet wird und ist nicht mehr da. Das heißt, der im Geist Wandelnde wird die Begierde des Fleisches nicht zum vollen Ende bringen. Als ich das verstanden habe vor vielen Jahren, ging es mir gleich besser, weil da habe ich gewusst, wenn mich schon meine Seele mal so weit bringt, dass ich auf falschen Wegen laufe, wie auch immer, das muss nicht der Kühlschrank sein, abends um 11, gell? Das können auch andere Dinge sein. Wenn das schon mal passiert, dann weiß ich, wenn ich einer bin, der im Geist wandelt, wird mich der Geist, spricht der Herr oder Gott, vorher bremsen. Da wird nicht zulassen, dass ich diese Verfehlung, diese Begierde der Seele zum vollen Ende bringe. Wenn ich sie zum vollen Ende bringe, wäre das ein Zeichen dafür, dass ich noch nicht im Geist wandle. Und das ist ja mein Anliegen schon seit vielen Jahren, dass wir endlich mal dahin kommen, den Menschen klarzumachen, dass wir uns um den Geist sorgen müssen, nicht um die Seele. Die Seele sollst du an die zweite Stelle setzen, du sollst deine Seele hassen, das heißt ja an zweite Stelle setzen, nach dem griechischen Grundtext. Der Geist ist entscheidend, der Geist muss die Seele dominieren, ich muss mich auf den Geist stürzen, auf die geistlichen Dinge. Wenn ich in den geistlichen Dingen lebe und wandle, dann wird meine Seele sich nach und nach davon unterordnen lassen, weil das hier so steht. Inwieweit das gelingt und wie weit der Einzelne kommt, das lassen wir dahingestellt sein. Es wird immer in Schwachheit sein, solange wir hier auf dieser Erde sind. Aber macht euch doch mal bewusst, was das Wichtige ist. Das Wichtige ist der Geist. Ich habe nichts gegen die Seelsorge, die da immer überall und wo auch immer gemacht wird. Wenn sie denn unter diesen Vorzeichen geschieht und nicht nur eine biblische Psychologie ist irgendwo. Da müssen wir weg von. Wir brauchen Geistsorge. Der Geist muss die Seele dominieren. Und deswegen, wer seine Seele liebt, wird sich verlieren. Der wird einen anderen Weg gehen, als der begriffen hat, dass wenn das Korn in die Erde gefallen ist, nämlich der Christus, er für alle bezahlt hat und jetzt auch meine Verfehlung ist bezahlt. Wenn ich diesen geistlichen Aspekt immer wieder im Sinn habe, dann bin ich sicher eher einer, der im Geist wandelt, als jemand, der das ablehnt. Die Menschen, die nicht verstehen können, dass das Opfer Jesu allumfänglich war, haben mit ihren Verfehlungen viel, viel mehr Probleme. Sie leben ständig unter Schuld, ständig unter Drängnissen. Und ich erinnere mich an meine religionsgesetzliche Zeit. Wie viel Drängnisse hatte ich im Kopf, gell? Weil ich immer gedacht habe, ich wollte ja Harmageddon überleben, gell? Und hatte immer die Angst davor, jetzt habe ich wieder was falsch gemacht, da wird das nichts, gell? Jetzt bin ich verloren. Also das Religionsgesetz zwingt dich in ein falsches Denken. Und wenn wir der Seele die Oberhand lassen, sind wir auch Religionsgesetzen unterworfen, weil die Bibel sagt uns gerade das Gegenteil. Die sagt, deine Seele ist nicht das Entscheidende. Die nimmst du zwar mit, das ist das Persönlichkeitsmuster, aber das Entscheidende ist der Geist, der die Seele prägt. Und das lerne ich hier auch in Verbindung mit dem Vers, dass das Korn in die Erde fallen muss. So, der vierte Gedanke in dieser Abfolge ist dann Vers 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn wertschätzen. Da sind wir an einem Punkt, wo man sich mal Gedanken machen muss, wie ist denn das, wenn wir ihm, dem Christus, folgen? Wir kennen ja das Bild, gibt's ein Bild, wo es heißt, Spuren im Sand, gell? Ist euch sicher bekannt. Da sieht man zwei Spuren im Sand, glaube ich, und dann nur noch eine. Und dann wird gesagt, ja, als die eine Spur noch ist, hat er mich getragen, gell? Ist ein sehr schöner Gedanke, keine Frage. Und dann gibt's dann Extremfanatiker, auch aus unseren Reihen, ich sage das mal ganz frei, die dann sagen, ne, solche sind wir nicht, wir sind ja in Christus, bei uns gibt's gar keine zwei Spuren. Ja, ich war auch schon mal dieser Sicht sehr verfallen, weil ich gedacht habe, wenn ich in Christus bin, dann brauche ich ihm nicht mehr nachfolgen, weil das hat sich dann erledigt. Gell? Und ja, Reinhold lacht. Ich weiß nicht, wie dir es gegangen ist. Die Frage ist doch hier, wem sagt Jesus denn das? Das sagt er seinen Lernenden, denen die bei ihm waren, dass es um das Nachfolgen geht. Der Hebräerbrief sagt, wir sollen wegsehen von den Dingen, die uns umgeben, hin auf ihn. bin ich auch immer noch hier. Gell? Also ich gucke auf ihn, bin aber noch hier. Und Petrus, das muss ich mal lesen, hat ja auch zwei Gedanken dazu, bevor wir das dann auflösen. In 1. Petrus 4, Vers 1, ein Hinweis, 1. Petrus 4, Vers 1, ich habe es gleich. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so rüstet auch ihr euch mit denselben Gedanken, da der im Fleisch gelitten hat, bezüglich der Verfehlung zur Ruhe gebracht worden ist. Denke ich auch an Philipper 2, gell? Jesus, Paulus sagt, diese Gesinnung sei auch in euch, die in Christus Jesus war. Er sagt, rüstet euch mit denselben Gedanken, nämlich das Leiden dazu führen, dass ich von Verfehlung zur Ruhe komme. Wer richtig leiden tut, wer in seinem Krankenbett liegt und kann sich nicht mehr bewegen, ist von seinen Verfehlungen zur Ruhe gekommen. Wenn du das glauben kannst, geht es dir dann auch auf deinem Krankenlager besser. Oder auf deinem Sterbelager, wenn du weißt, dass das so ist, weil du das dann merkst, dass du mehr und mehr der Hinauflösung entgegengehst. Und im Kapitel 2, derselbe Petrus, hat auch gesagt, denn hierzu, ab Vers 21, denn hierzu wurdet ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten hat, euch eine Unterschrift, ein vorbildgebendes, bestätigendes Beispiel, könnte man auch sagen, hinterlassen hat, auf das er seinen Spuren nachfolgt, der keine Verfehlung tat, aber auch nicht Betrug wurde in seinem Mund gefunden und so weiter. Er hat uns ein Beispiel gegeben, ein vorbildgebendes, bestätigendes Beispiel. Das ist wie eine Unterschrift unter einem Vertrag, gell? Unterschrieben, das gilt. Und wenn das so ist, dass wir seinen Spuren folgen, muss ich dann sagen, ja, die Söhne, die in ihm sind, müssen das nicht mehr machen. Da will ich mal Jesus und Paulus noch zitieren. Paulus hat gesagt, in 1. Korinther 11, Vers 1, war der ein Leibesglied? Müsst ihr nicken, gell? Ja, er war ein Leibesglied. Was hat er gesagt? Werden meine Nachahmer, so wie ich auch des Christus Nachahmer bin. Und Paulus hat Jesus nachgeahmt. Also das hat nichts mit Nachfolgen zu tun. Und was hat denn Jesus von seinen Lernenden gesagt vor Golgatha, wo gerne die Brüder bereit sind zu sagen, das waren keine Leibesglieder. Ja, wir haben es hier schon zigmal bewiesen, dass das nicht stimmt. Er sagt zu seinem Vater über seine Lernenden, Johannes 17, Vers 10, ich bin in ihnen verherrlicht worden. Vers 11, dass sie eins seien, so wie wir. Vers 21, auf dass sie alle eins seien, so wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien. Vers 22, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, welche du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, Vers 23. Vor Golgatha zu seinen Lernenden, Wesenseinheit mit Christus und Gott und Herrlichkeit. Hat das nichts mit Leibesgemeinschaft zu tun? Also mach doch nicht diesen Unterschied zwischen Jüngern und zwischen Söhnen, zwischen Nachfolgern und zwischen in ihm sein, das ist doch alles Unsinn. Das gehört zusammen, das gehörte vor Golgatha zusammen und gehört auch danach zusammen. Der einzige Unterschied, den es gibt, der liegt im Glauben, im Wachstum, in der Treue. Das Wachstum ist klar, das gibt es. Jünglinge, Väter, Kinder, Kindlein, Jünglinge, Väter, gell? Der Johannes redet davon. Und derselbe Johannes sagt hier in seinem Brief, gibt er die Worte Jesu wieder in Kapitel 16, wo Jesus sagt, der Kosmos wird nicht beurteilt nach den Verfehlungen, die er von Adam her hat, sondern der Kosmos wird beurteilt, ob er an mich glaubt. Glaubst du Jesus? Ja oder nein? Das ist der Unterschied, sonst gibt es keinen Unterschied. Und das Nichtglauben ist eigentlich die Verfehlung. So, und das hat alles damit zu tun, dass Jesus als das Korn in die Erde fällt. ist doch eine ganz klare Sicherheit. Weil dieses Korn in die Erde fällt, sind alle, die so denken und glauben dürfen, natürlich Teil von ihm und gehen denselben Weg. Und da müssen wir uns doch keine Sorgen machen. Und damit wäre ich beim letzten Punkt. Wir sind gleich fertig, gell? Ihr seid alle erlöst. Bei uns geht der Gottesdienst ein bisschen länger wie in der normalen Kirche. Deswegen, nur damit ihr das wisst, gell, ist kein Problem. Also noch 5 Minuten habe ich zum letzten Punkt. Er sagt ja hier, und das ist das besonders Tröstliche im Vers 27, nun ist meine Seele erregt und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Nein, füge ich an. Jesus, jedoch deswegen kam ich hinein in diese Stunde. Also soll ich jetzt jammern, sagt Jesus, ich bin aufgeregt, keine Frage. Der größte Moment in der Heilsgeschichte steht bevor, ich muss auf Golgatha sterben, das hat er doch gewusst. Und jetzt ist seine Seele erregt. Er war ein Mensch wie wir, sagt der Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7. Er hatte die gleichen Gefühle wie ein Mensch. Paulus schreibt Römer 8, Vers 3, er kam ins Fleisch, in unser Fleisch, dasselbe Fleisch. Er hätte sündigen können, hat es aber nicht. Das war der einzige Unterschied. Er selbst war ohne Verfehlung. Und deswegen ist für mich auch das, was Paulus in seinem 2. Korinther 5, wir haben es vorhin schon mal erwähnt, in Vers 19 gesagt hat, dann im folgenden Vers 20, wo er sagt, Gott hat die Verfehlung des ganzen Kosmos auf ihn gelegt. Er hat ihn zur Verfehlung, zur Sünde gemacht, damit wir gerecht werden. Hatte Jesaja schon vorhergesagt, Kapitel 53, Jahweh ließ ihn treffen, all unsere Schuld. Und jetzt war dieser Moment gekommen. Jetzt war dieser Moment gekommen, wo er auf Golgatha dafür sozusagen bezahlen sollte, das umsetzen sollte. Gott ist Mensch geworden, um sterben zu können. Das Korn muss in die Erde fallen, damit es sterben konnte. Und dann konnte das Korn, das in die Erde gefallen ist, auch Frucht tragen. Und die Frucht, die heilsgeschichtliche Frucht, ist hier ganz deutlich die Ernte des ganzen Kosmos. So wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle leben. Das ist Heilsgeschichte. Das ist eine gute Botschaft. Das ist eine gute Nachricht. Das heißt das Wort Evangelium. Alle, die was anderes lehren, die meinen, die Mehrheit der Menschheit ist für immer verloren, handeln gegen den Ratschluss Gottes. Das ist eine antichristliche Predigt. Und ich lasse mir das nicht wegnehmen. Ich drehe den Spieß um. Das sind die eigentlichen Irrlehrer, die die Menschheit in die Irre führen und die ein Gottesbild, ein verzerrtes Gottesbild darstellen. Nein, das Korn, das in die Erde fällt, hat Frucht für und mit allen, die Gott jemals geschaffen hat. Ob es Mensch oder Tier ist oder Pflanze oder Engel, alles gehört dazu, der ganze Kosmos. Das sagt Johannes, 1. Johannes 2, Vers 2. Christus starb nicht nur für unsere Verfehlungen, unsere Sünden, sondern für die des ganzen Kosmos. Ja, was haben wir heute gelernt? Ich fasse zusammen. Wir haben gelernt aus Johannes Kapitel 12, dass Jesus sagt, dass seine Stunde kommt. Diese Stunde ist das Opfer auf Golgatha, einwandfrei feststellbar. Dort würde er als Korn in die Erde fallen und damit Frucht bringen. Frucht, die allumfassend ist. Frucht, die alles beinhaltet. Es ist die größte Ernte, die es je gegeben hat. Nämlich es wird alles geerntet, aber in einer Reihenfolge, nach und nach. Wer seine Seele liebt, wird sie deshalb verlieren. Das heißt, wer der Seele nachgibt, weil er nicht geistgeführt ist, wird auch sterben, aber natürlich auch ins Leben kommen, weil das Sterben doch die Voraussetzung ist, damit Frucht getragen werden kann, auch wenn dazwischen noch Erziehungsmaßnahmen stehen werden. Das trifft auch auf die Nachfolge zu. Wir folgen Jesus nach oder ahmen ihn nach, auch wenn wir Teil von ihm sind. Ich bin doch noch hier. Römer 8, 23 muss doch noch erfüllt werden, dass ich freigelöst werde aus diesem Leib. noch nicht passiert. Also gibt es doch nochmal zwei Spuren, gell? Auch wenn es dann mal nur noch eine gibt, das passiert uns ja auch. Ich muss beides sehen, mach die erste, zweite Spur nicht weg in diesem Bild. Die finde ich auch gut. Gell? Und was war das Tröstliche am Ende? Ja, das Tröstliche war, dass Jesus die gleichen Gefühle hatte wie wir. Er hat auch gelitten. Und warum sollen wir es besser haben, wenn wir Teil von ihm sind? Und jetzt musst du dieses Leiden oder den Gesichtspunkt betrachten, dass du damit den Gesamtleib des Christus vervollständigst. Und dann kann ich auch zu meinem Leiden Danke sagen, was ich sonst nicht könnte. Bleibt noch ein Text zum Abschluss, Hebräer 12, Vers 2. Die Aufforderung, wegsehend von alledem, wohin? Hin zu dem Urheber und Vollender des Glaubens, Jesus. Jesus ist das Ziel von allem. Und auch du und du und du und wir alle heißt, braucht Jesus. Amen.